Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Dienstag, der 26. November 2024. Willkommen zum 39. Mikrogespräch. Heute wird es um die Sicherheit der Rohstoffversorgung der deutschen Industrie gehen und dazu begrüße ich recht herzlich Matthias Wachter. Hallo Matthias.
Hallo Marco.
Matthias, wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Matthias Wachter. Ich bin Abteilungsleiter beim Bundesverband der deutschen Industrie und verantworte im BDI unter anderem die Themen der internationalen Zusammenarbeit und der Rohstoffpolitik.
Da habt ihr ein eigenes Ressort für. Warum?
Wir haben dafür eine eigene Abteilung, die dieses Thema sehr prominent mit abbildet. Die haben wir schon seit einigen Jahren, weil das Thema der Rohstoffversorgung für die deutsche Industrie einfach ein ganz zentrales Schlüsselthema ist und einen sehr, sehr hohen Stellenwert für uns und unsere Unternehmen hat. Und das nicht erst seit gestern.
Aber vermutlich ist die Lage nicht einfacher geworden mit den ganzen geostrategischen Veränderungen der letzten Jahre, nennen wir es mal so, von Zöllen bis hin zu, ich gönne dir nicht den Erz, den du bisher bezogen hast. Oder seht ihr da, dass das doch entspannter ist, als ich es in der Außenwahrnehmung habe?
Nein, ganz im Gegenteil. Also es ist in der Tat so, dass die Rohstoffversorgung und die Herausforderungen in den letzten Jahren signifikant zugenommen haben. Das liegt zum einen daran, dass wir große geopolitische Veränderungen haben. Wir haben einen zunehmenden Systemwettbewerb mit China und China ist einfach ein ganz zentraler Player in der Rohstoffförderung als auch in der Weiterverarbeitung. Und auf der anderen Seite hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine seit Februar 2022 diese Situation global einfach nochmal weiter verschärft. Und deshalb ist die Bedeutung dieses Themas und die damit verbundenen Herausforderungen in den letzten Jahren nochmals deutlich gestiegen.
Und wenn wir über Rohstoffversorgung reden, dann meinen wir einerseits den Preis und andererseits aber tatsächlich die direkte Versorgung. Ne? Beides kann ja ein Problem werden, also wenn man keinen Zugriff mehr auf diverse Ressourcen hätte.
Genau, also vom Grundsatz ist es so, dass in der Erdkruste alle benötigten Rohstoffe in ausreichender Menge vorhanden sind. Die Engpässe liegen eher in dem Bereich, dass man keinen Zugriff hat und dass nicht ausreichend benötigte Mengen vorhanden sind. Und wenn das der Fall ist, dann treibt es natürlich die Preise und macht einzelne Rohstoffe extrem teuer, was für die Industrie, die diese Rohstoffe benötigt und weiterverarbeitet, ein sehr großes Problem ist.
Und ihr habt jetzt zusammen mit Roland Berger eine Studie gemacht, die sich genau damit befasst. Ne? Wie sicher ist die Rohstoffversorgung der deutschen Industrie?
Genau, wir haben vor einigen Tagen einen großen Rohstoffkongress durchgeführt, den 8. BDI-Rohstoffkongress. Und unser Ziel war es, so ein bisschen wachzurütteln. Warum ist dieses Thema so wichtig? Warum betrifft es uns alle? Und warum ist es für die gesamte deutsche Wirtschaft insgesamt hochgradig relevant? Um das so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, haben wir gemeinsam mit Roland Berger eine Studie gemacht. Diese Studie haben wir sehr prominent bei dem Rohstoffkongress vorgestellt. Und eines der Ergebnisse ist, dass wir heute schon eine größere Abhängigkeit bei vielen mineralischen Rohstoffen von China haben, als wir sie bei Öl und Gas, vor allem bei Gas aus Russland jemals hatten.
Ich glaube aber, der Unterschied ist dann, Gas ist ja etwas, was quasi nahezu jeder dann gebraucht hatte in irgendeiner Form und Weise bis hin zum, naja, Heizen in irgendeiner Form. Aber diese einzelnen Rohstoffe, die dann gegebenenfalls fehlen würden, wenn China sagen würde, naja, da geben wir euch nicht mehr. Das würde dann eher so Produktkategorien treffen oder ist das auch so weit gestreut?
Es würde, und ich glaube, da gibt es die große Fehlannahme, die Wirtschaft und unsere Gesellschaft genauso in der Breite treffen wie bei den Gaslieferungen aus Russland. Weil nämlich in allen modernen Zukunftstechnologien, in allen industriellen Produkten Rohstoffe drin stecken. Also Beispiel, wenn wir über die Energiewende reden, dann haben wir in den Magnetspulen der Windräder seltene Erden aus China. Wenn wir über die Elektroautos reden, dann haben wir da drin Batterien und Batteriezellen. Und das Lithium dafür, der Basisrohstoff, kommt überwiegend weiterverarbeitet, auch aus China. Das heißt, wenn diese Rohstoffe nicht mehr kommen oder die Lieferungen unterbrochen werden würden, dann würde das natürlich einzelne Produktgruppen, einzelne Industrien sofort und unmittelbar treffen, wie die Automobilindustrie, würde aber darüber hinaus alle nahen und angelehnten Wirtschaftszweige genauso treffen. Die Automobilzulieferer, die Unternehmen, die die Maschinen herstellen. Also es hätte Kaskadeneffekte und würde damit die deutsche Industrie in ihrer ganzen Breite treffen. Und in dieser Studie, die wir mit Roland Berger gemacht haben, hat Roland Berger einmal ein Szenario gerechnet, was passieren würde, wenn nur beim Thema Lithium, wenn kein Lithium mehr von China nach Deutschland geliefert werden würde. Und das hätte gesamtwirtschaftliche Implikationen, einen volkswirtschaftlichen Verlust von 115 Milliarden Euro. Also eine massive Implikation für die gesamte Wirtschaft. Und das würde uns super hart treffen.
Lithium ist ja unter anderem für Batterien brauchen wir das, ne?
Ja.
Das heißt, wenn dann wir hier eine Batterieherstellung hätten, kann man jetzt schon wieder sagen, haben wir aktuell ja noch nicht wirklich, ne? Dann würde das da natürlich dazu führen, dass sofort keine Batterien mehr produziert werden könnten. Man braucht es natürlich auch noch für andere Geschichten. Jetzt ist ja die Frage, die ich, wenn ich Ökonomen jetzt sage, naja, da haben wir dann so einen Rohstoff, der fehlt uns, der hat dann die und die Auswirkung, dann sagen die mir im Regelfall, ja, das ist ja nicht so schlimm, weil innerhalb von 2-3 Jahren regelt sich dann der Markt. Würdest du dem da mitgehen oder?
Dem würde ich an dieser Stelle so nicht mitgehen. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, bei Rohstoffen ist es so, dass um die zu fördern, brauchst du Minen. Mhm. Und die Durchschnittszeit für neue Minenprojekte von der Planung, Genehmigung, dem Bau und bis diese Mine dann tatsächlich Rohstoffe fördert, liegen weltweit im Durchschnitt zwischen 12 und 15 Jahren. Das heißt, wenn der Hauptlieferant ausfällt, dann ist es nicht möglich, in kurzer Zeit das zu substituieren, weil einfach es Jahre dauert, zusätzliche und neue Förderkapazitäten aufzubauen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben heute schon bei den Rohstoffen keine funktionierenden globalen Märkte mehr. Warum? Weil China in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz gezielt gesagt hat, das Rohstoffthema ist für uns so strategisch wichtig. Wir wollen da global die führende Nation sein. Und deshalb steuern wir staatlich den Preis, was dazu geführt hat, dass in ganz vielen Bereichen keine Förderung und auch keine Weiterverarbeitung mehr außerhalb Chinas stattfindet. Das heißt, wenn wir das Beispiel seltene Erden nennen, und das ist das bekannteste, dann liegt die Förderung und Weiterverarbeitungsquote, je nachdem, welche seltenen Erden man sich anschaut, bei über 90%. Und es liegt nicht daran, dass es nur in China seltene Erden gibt, sondern es liegt daran, dass China in den letzten Jahren eine Preispolitik betrieben hat, die dazu geführt hat, dass Rohstoffprojekte außerhalb Chinas bei seltenen Erden einfach nicht mehr wirtschaftlich waren. Und weil sie nicht mehr wirtschaftlich waren, wurde da nicht gebaut, nicht investiert, keine Minen neu erschlossen. Und deshalb ist es jetzt alles in China. Also diese These, wenn die Rohstoffversorgung aus China unterbrochen werden würde, dann würde das der Markt relativ schnell regeln, ist leider nicht der Fall.
So, jetzt habt ihr insgesamt 48 Rohstoffe untersucht und bei 23 habt ihr eine hohe bis sehr hohe Importkonzentration festgestellt und bei 10 ist diese Importkonzentration in den vergangenen 10 Jahren auch noch gestiegen. Also man sieht da quasi eine steigende Tendenz in dem Ganzen. Jetzt haben wir über 2 Rohstoffe geredet, aber das ist ja so ein richtiger Warenkorb, mit dem man einmal sehr gezielt, aber auf der anderen Seite auch sehr breit auf die deutsche Wirtschaft einwirken könnte und wahrscheinlich dann nicht nur auf die, weil andere Länder haben wahrscheinlich ähnliche Probleme, zumal in Europa, ne?
Das ist in der Tat so. Wir sind nicht die Einzigen, die davon betroffen sind. von diesen Abhängigkeiten bei den Rohstoffen. Aber wir sind diejenigen, die mit am meisten und am stärksten betroffen sind, weil Deutschland ein Industrieland ist. Wir haben einen sehr hohen Industrieanteil an unserem BIP. Der liegt bei etwa 25%. Und damit brauchen wir deutlich mehr Rohstoffe als Länder, die eher dienstleistungsorientiert sind. Deshalb haben wir da eine besonders ausgeprägte Abhängigkeit, die uns von anderen Ländern, anderen westlichen Ländern auch unterscheidet.
Es ist ja die Frage, wie kann man diese Abhängigkeit reduzieren, ne? Also mir würde ja als erstes einfallen, selber einfach mal ein paar Minen aufmachen und das Zeugs produzieren. Aber da kommen wir ja dann auch sehr schnell an die Frage, wer übernimmt diese Kosten? Also so ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht.
Es ist eine Herkulesaufgabe, die Abhängigkeiten zu reduzieren. Und aus unserer Sicht bedarf es einer ganzheitlichen Strategie mit unterschiedlichen Instrumenten. Zum einen ist es so, dass viele Rohstoffe, die wir im Moment importieren, auch hier in Europa haben, auch in Deutschland zum Teil. Das heißt, wir könnten mehr Rohstoffe hier in Europa und in Deutschland fördern und damit unsere Abhängigkeit auf jeden Fall schon mal reduzieren. Das wird nicht ausreichen, aber das könnte doch einen substanziellen Beitrag leisten. Das ist das eine. Das zweite ist, wir müssen unsere Bezugsquellen diversifizieren, dass wir mehr Rohstoffe aus unterschiedlichen Ländern importieren und damit nicht von einzelnen Ländern und einzelnen Akteuren übermäßig abhängig sind. Und das Dritte ist, die Rohstoffe, die wir schon hier haben in unseren Produkten, die müssen wir auch stärker wieder nutzen. Also das Stichwort ist Recycling oder Kreislaufwirtschaft. Da haben wir, glaube ich, noch großes Potenzial, dass wir Rohstoffe, die wir genutzt haben, wieder nutzen, wieder recyceln und wieder in den Kreislauf zurückführen. Und das kann auch ganz entscheidend dazu beitragen, die Importsituation zu verbessern.
Was du vorhin gesagt hast, dass China bei diversen Rohstoffen auch den Preis steuert und niedrig ansetzt, wie zum Beispiel bei den seltenen Erden, dadurch einerseits die Förderungskapazitäten anderer Staaten senkt, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Unternehmen dazu lenkt, dann auch Produktionen in China aufzubauen, ne, vor Ort. Das ist ja etwas, dem man dann im Grunde auch begegnen müsste. Könnte man das dann dadurch tun, dass man dann halt auch sagt, naja, wir fördern die Minenproduktion hier und setzen dann die Preise?
Also wir sollten auf jeden Fall mehr Rohstoffe hier fördern. Das ist ein Teil der Lösung. Oder die Förderung alleine reicht nicht aus, weil genauso wichtig wie die eigentliche Förderung ist auch die Weiterverarbeitung in der ersten Stufe, also Hütten und Schmelzen. Das haben wir auch nicht mehr in Europa, zumindest nicht in dem größeren Stil, weil es macht keinen Sinn, wenn wir in Europa jetzt zum Beispiel Rohstoffe verstärkt fördern, für die Weiterverarbeitung, die aber trotzdem ins außereuropäische Ausland oder nach China transportieren müssten, und sie dann wieder zurückholen. Das macht strategisch keinen Sinn, weil es nichts zur Diversifizierung beiträgt. Aber es macht auch ökologisch keinen Sinn, weil durch die großen Transportbedarfe um den halben Globus natürlich auch ein super negativer CO2-Footprint entsteht. Das heißt, auch unter ökologischen Aspekten ist es vorteilhaft, hier zu fördern mit höchsten Standards und hier auch die Weiterverarbeitung dann mitzumachen.
Woher kommt das Geld?
Wir müssen uns alle darüber im Klaren sein, dass das nicht zum Nulltarif zu haben ist. Und wenn man natürlich diversifizieren will, wenn man Standards erhöhen will, dann kostet es erstmal Geld. Und es werden alle spüren, die Endprodukte nutzen. Aber auf der anderen Seite kostet es noch viel, viel mehr, wenn wir in eine Krisensituation schlittern, dann brutale Abhängigkeiten haben und dann die Lieferungen nicht mehr erfolgen. Also Beispiel, westliche Unternehmen haben sehr stark für die Automobilindustrie Kabelbäume in der Ukraine fertigen lassen. Und es gab im Prinzip kein anderes Land in Europa, das Kabelbäume im großen Stil hergestellt hat mehr. Und als Russland im Februar 2022 mit der Invasion der Ukraine begonnen hat, ist diese Lieferung natürlich erstmal zusammengebrochen und niemand hatte dann eine Alternative und die Folge war, dass die Kosten explodiert sind und dass vor allem auch die Produktion zum Teil stillstehen musste oder lahmgelegt wurde. Viele können sich noch daran erinnern, als man vor 2-3 Jahren versucht hat, ein Elektroauto zu bestellen, dann hatte man mitunter eine Lieferzeit von 1,5, 2 Jahren. Und es lag daran, dass zum Teil Rohstoffe fehlten, dass Chips fehlten oder bei Verbrennern die Kabelbäume. Und das ist ein Beispiel dafür, das zeigt, wenn man jetzt keine Vorsorge trifft, dann kann es am Ende noch viel, viel teurer werden.
Frage ist natürlich trotzdem da, ne? Also die Unternehmen von sich aus tun das ja nicht, wie wir sehen, weil sonst würden sie das ja schon längst anders handhaben. Das heißt, wenn der Staat dann eingreift, ist ja dann schon die Frage, muss es dann der Staat bezahlen, müssen es die Unternehmen bezahlen? Also irgendwoher muss der Schwung dann kommen, ne? Oder kann man das anders regeln?
Also die Unternehmen würden oftmals sehr, sehr gern ihre Abhängigkeiten reduzieren. Aber weil es politische Märkte sind, beziehungsweise keine funktionierenden normalen Märkte mehr, sind ihnen oftmals die Hände gebunden. Man muss sich vorstellen, wenn ein Unternehmen sagt, jawohl, wir diversifizieren jetzt unseren Rohstoffbezug und wir wollen eine neue Mine erschließen und wollen uns daran beteiligen, dann müssen die das finanzieren. Und heutzutage ist es oftmals so, dass sie im Westen und gerade in Deutschland dafür überhaupt keine Finanzierung mehr bekommen, weil die Förderung von Rohstoffen in der Taxonomie mit ESG-Kriterien und, als nicht mehr nachhaltig klassifiziert wird und Finanzinstitute deshalb gar kein Interesse haben, in diesen Bereich zu investieren. Und deshalb braucht es hier ein sinnvolles und effizientes Zusammenspiel zwischen dem privaten Sektor, der hauptverantwortlich ist und der sich um die Diversifizierung kümmern muss, aber auch staatlichen Stellen und der Regierung, in Deutschland in dem Fall der Bundesregierung, die den Unternehmen dabei hilft, dieses politische Delta bei der Finanzierung und bei der Diversifizierung zu überbrücken, damit es trotzdem gelingt.
Gleiche gilt dann wahrscheinlich auch für die in Deutschland der berühmt-berüchtigten Genehmigungsverfahren eingebundenen Bürgerproteste und so weiter. Man sieht das ja auch so ein bisschen in Serbien aktuell, wo ja so eine Lithiummine eröffnet werden soll, die für Europa recht wichtig wäre, die dann aber natürlich Umweltfragen aufwirft und die Anwohner vor Ort dann eher nicht so begeistert sind von der ganzen Geschichte.
Wir müssen uns, was die heimische Förderung angeht, ehrlich machen. Die vergangenen Jahre und Jahrzehnte waren geprägt davon, dass wir in Deutschland als Gesellschaft, und es gilt auch für Europa insgesamt, sehr froh darüber waren, dass gewisse industrielle Prozesse hier nicht mehr stattgefunden haben, weil man gesagt hat, das ist energieintensiv, das ist irgendwie oldschool, das ist sehr aufwendig, das wollen wir nicht mehr haben und wir sind eigentlich froh, dass es hier nicht mehr stattfindet. Ich glaube, diesen Luxus, den können wir uns zu einem gewissen Grad nicht mehr leisten und wir müssen, um handlungsfähig zu bleiben, unsere Souveränität zu wahren, uns diversifizieren. Dafür brauchen wir heimische Förderung und das wird nur gelingen, wenn wir Genehmigungsprozesse entschlacken und darauf ausrichten, dass die Rohstoffförderung wieder möglich wird und auch politisch unterstützt wird.
Und bei der europäischen Integration wird das Ganze ja nicht einfacher, ne? Also wenn man so auf EU-Ebene schaut und dann verschiedene Staaten müssen sich ja überhaupt erstmal zusammenfinden. Ich habe manchmal so das Gefühl, das Problem ist auch, jeder Staat würde dann doch schon am liebsten gerne alles machen und tut sich auch so ein bisschen schwer, da was abzugeben, ne? Also was weiß ich, dass man sagt, Frankreich macht dann das eine, Deutschland das andere. Also man arbeitet aber dann trotzdem zusammen an einem großen Ganzen. Airbus wäre ja mal ein Positivbeispiel dafür. Aber da scheint es auch noch nicht so einen richtigen Durchbruch zu geben in den letzten Jahren, ne? Also gerade beim Thema Rohstoffe.
Ich glaube schon, dass es auf europäischer Ebene mittlerweile einen Konsens gibt, dass das ein wichtiges Thema ist und dass wir Europäer, gemeinsam mehr machen müssen. Und es gibt ja auch erste Gesetzgebungsverfahren und Gesetzesprozesse und Initiativen auf europäischer Ebene, die genau in diese Richtung gehen. Also ich denke da zum Beispiel an den Critical Raw Materials Act, den die EU beschlossen hat. Und der sieht ja zum Beispiel vor, dass zukünftig 10% der strategisch und kritischen Rohstoffe in Europa gefördert werden sollten, 40% recycelt werden sollten, dass die Importquellen diversifiziert werden und es überzogene Abhängigkeiten von einzelnen Ländern, also über 60% oder mehr, dass wir das auf jeden Fall vermeiden und abbauen sollten. Also ich erkenne schon, dass das Thema angekommen ist. Es ist auf dem Radar, aber wir müssen jetzt entschlossen handeln. Und da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja, ich habe da deswegen auch so nachgefragt, weil ich hatte eigentlich mit 2022 irgendwie mal gedacht, naja, jetzt ist das Thema angekommen, jetzt wird auch schnell was passieren. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass seit 2022 sehr viel passiert ist im Gesamten, sondern immer nur da, wo es gerade gemacht werden musste, also wo man eh keine andere Möglichkeit mehr hatte. Ne? Aber vielleicht wirkt das auch nur so, weil die Prozesse so langsam sind, über die wir da reden.
Also wir würden uns auf jeden Fall wünschen, dass schon mehr passiert wäre. Und wir sehen auf jeden Fall einen weiteren akuten Handlungsbedarf. Und dieser Handlungsbedarf, der wird in naher Zukunft noch größer und nicht kleiner, weil die Nachfrage nach gewissen Rohstoffen und kritischen Rohstoffen und vor allem Rohstoffen für Zukunftstechnologien, die wird weiter global signifikant steigen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Investitionen in Minen- und Bergbauprojekte nicht in dem gleichen Maße mithalten. Das heißt, es ist absehbar, dass diese Schere zwischen Angebot und Nachfrage größer wird und wir damit auf eine Metallkrise zusteuern. Und da müssen wir jetzt gegensteuern.
Ich habe da noch eine übergeordnete Frage, die jetzt nicht so hundertprozentig zum Thema passt, die mir aber bei diesen Themen immer wieder auch auffällt, dass sie mit reinspielt. Wir haben in den letzten Jahren so eine Idee gehabt, dass wir eine CO2-Bepreisung einführen und mit dieser CO2-Bepreisung quasi dann die Anreize setzen, dass alle sich weg von den zu verbrennenden Dingen bewegen. Jetzt stellen wir aber fest, einerseits geht das alles nicht so schnell, lassen wir mal die Gründe außen vor, und andererseits erhöht das die Kosten unserer Industrien, Luftfahrt zum Beispiel, aber auch andere, doch merklich im Vergleich zum Ausland oder außereuropäischen Ländern. Ist das etwas, was auch hier wirkt, oder interpretiere ich da zu viel rein?
Wir glauben, dass die CO2-Bepreisung und die Vergabe von Zertifikaten, dass das ein sehr effizientes und marktwirtschaftliches Instrument ist, um Klimaschutz zu befördern und auch neue Technologien und Innovationen voranzutreiben, weil es Anreize setzt, Alternativen aufzubauen. Von daher würde ich sagen, das CO2-Bepreisungsinstrumentarium und der Wettbewerb ist erstmal eine gute Sache. Aber es ist in der Tat so, dass dadurch natürlich Energie, fossile Energie teurer wird. Und wenn man sehr stark für diese industriellen Prozesse auf fossile Energie angewiesen ist, weil es zum Beispiel keinen günstigen Strom gibt oder noch nicht in dem Maße, wie man ihn braucht, dann ist es ein Problem. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass das Instrumentarium an sich ein Problem ist, sondern das Problem ist eher, dass unsere Energie- und Strompreise insbesondere zu teuer sind. Und das liegt vor allem an der Art und Weise, wie wir die Energiepolitik und die Energiewende betreiben. Und wenn wir sagen, wir brauchen und wir wollen wieder mehr energieintensiv, und dazu gehört auch die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, dann müssen wir zuallererst bei den Kosten und vor allem bei den Stromkosten ansetzen.
Wie optimistisch bist du denn, vielleicht so als letzte Frage, dass wir da irgendwie dahin kommen? Also ich finde ja gerade diesen Recycling-Bereich auch sehr interessant. Das ist ja dann auch etwas, was man an Know-how sich erwirtschaftet, was man dann auch exportieren kann wiederum. Und der ermöglicht ja auch sehr viel. Aber wie optimistisch bist du denn, dass wir da überhaupt auf dem richtigen Weg sind in einer angemessenen Zeitschiene?
Also ich bin vom Grundsatz her immer optimistisch. Und mein Glas ist auch immer halb voll. Aber wir dürfen die Ernsthaftigkeit und die Größe der Herausforderungen nicht unterschätzen. Ich bin optimistisch, um deine Frage zu beantworten, wenn wir jetzt zügig die richtigen Schritte und Maßnahmen ergreifen. Im Moment sieht's leider noch nicht danach aus, zumindest nicht in der Intensität und Zielstrebigkeit, wie wir das bräuchten. Und das erhöht natürlich die Risiken für die Zukunft. Aber es ist keine Rocket Science, es ist lösbar, es ist keine unmögliche Aufgabe. Wir müssen nur entschlossen an die Lösung ran, daran arbeiten. Wir haben über die Kosten gesprochen. Wir haben über die Herausforderungen von heimischer Förderung gesprochen. Die müssen wir adressieren. Und vielleicht noch einen Satz zum Thema Recycling. Wir sind sehr große Fans von Recycling und wir wollen mehr Recycling. Und Recycling ist definitiv neben der heimischen Förderung ein ganz großer Teil der Lösung. Aber wir müssen auch eingestehen, dass wenn wir, um nochmal zu dem anfänglichen Lithium-Beispiel zurückzukehren, dass wir bei Lithium etwa im Moment noch in der Hochlaufphase der Elektromobilität sind. Und die Elektroautos, die jetzt in den Markt kommen, die werden ja 5-6 Jahre Minimum im Markt sein und fahren. Das heißt, es wird Jahre, ich würde sagen weit über ein Jahrzehnt dauern, bis wirklich signifikante recycelbare Mengen zurückkommen und genutzt werden können, um diese wiederum dem Kreislauf zuzuführen. Das heißt, diese Zukunftstechnologien, die jetzt durch die Digitalisierung, durch die Elektromobilität, die jetzt hochlaufen, die brauchen erstmal mehr Rohstoffe und nicht weniger. Und gleichzeitig werden sie dann natürlich über Jahre erstmal in den Produkten sein und nicht sofort für Recycling wieder zur Verfügung stehen. Und auch wenn dann in 7-8 Jahren die ersten Elektroautos recycelt werden können, die Batterien, und das dann wieder zurückgeführt werden kann, dann wird das natürlich noch nicht in der Menge ausreichen, wie dann der Hochlauf der Elektromobilität ist, hoffentlich ist, und dann an benötigten Rohstoffen. Das heißt, wir brauchen den gesamten Instrumentenkasten, und da gehört eben auch die heimische Förderung dazu, da gehört eine Diversifizierung dazu, also eine Zusammenarbeit mit neuen Partnern. Und da muss die Politik dieses politische Delta die Unternehmen bei unterstützen, dass sie das hinbekommen. Und die dritte Säule, die genauso wichtig ist, ist das Recycling. Wir brauchen alles.
Matthias Wachter, ich danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit. Bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.